Gesegneten Sabbat zusammen. Schön, bei euch zu sein, sein zu dürfen, mit euch wieder mal eine Botschaft zu teilen. Heute Morgen haben wir über das Evangelium gesprochen und ich fand das sehr interessant, weil es doch wieder mal Gott so geleitet hat, dass das auch ein bisschen eine Verbindung zu der Botschaft, die ich auch mitgebracht habe, dabei ist. Und zwar geht es um das ewige Evangelium. Woher kennen wir dieses Wort, das ewige Evangelium? Weil Evangelium haben wir ganz viel in der Bibel, aber das Wort, das ewige Evangelium, an was denkt ihr? Genau, die dreifache Engelsbotschaft, da geht es um das ewige Evangelium. Ich war schon mal an einem Ort, da hieß es, die dreifache Engelsbotschaft hat nicht so viel mit Jesus Christus, seiner Erlösung zu tun, nicht so viel mit dem Evangelium. Aber wir sehen, wenn wir dort aufschlagen, in Offenbarung 14, Vers 6, ganz kurz, ist mir was runtergefallen, genau. Da steht, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das heißt, hier geht es schon wieder um das Evangelium eigentlich hier, die gute Botschaft. Es gibt eine gute Botschaft, aber oftmals wird die dreifache Engelsbotschaft mit einer Botschaft von Angst und Schrecken verbunden. Aber das soll es gar nicht sein. Wir sehen hier, es geht hier um eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft, die eigentlich schon damals bei den Jüngern anfing eigentlich. Und eigentlich schon, wenn wir genauer schauen, von Anfang an diese Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel. Nun, schon damals bei den Jüngern haben sie eine gegenwärtige Botschaft gehabt. Johannes, der Täufer, hat gesagt, ne, glaubt an das Evangelium. Ne, kehrt um, tut Buße. In Markus 1, 15 steht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Moment, Jesus ist doch noch gar nicht gestorben. Wie konnte Johannes der Täufer sagen, glaubt an das Evangelium, kehrt um und dann hier, Markus steht auch, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie konnte es sein, wenn Jesus noch nicht gestorben ist? Die gute Nachricht war doch noch gar nicht da, könnte man denken. Es zeigt uns, dass das Evangelium schon vorher da war. Wie wir gesehen haben, war das vorher da und es gab auch vorher eine Botschaft des Gerichts, schon bei Noah. Es gab vorher aber auch eine gute Botschaft. Und diese Botschaft sollte immer an alle Völker, Sprachen und Nationen gehen. Schon seit her eigentlich, wenn wir es genau betrachten. Zu Offenbarung 14, Vers 6 gibt es von der Andrews Universität einen Kommentar, den finde ich sehr interessant. Dort steht, der erste von drei Engeln, der die letzte Botschaft der Welt bringen soll, im Kontext der Offenbarung, ist die gute Nachricht des zweiten Kommens Jesu, wenn er sein Volk errettet. Das heißt, Jesus, seine Wiederkunft, ist die Botschaft eigentlich von der Offenbarung. Beim ersten Kommen war es die Botschaft, dass das erste Mal kommt, dass er wortwörtlich gekommen ist, um was zu tun? Um die Menschen von Sünde zu erretten. Es war seine Botschaft. Er kam, um das Verlorene zu suchen und zu erretten, um zur Umkehr zu bringen. Ich meine, heutzutage ist es ja auch nichts anderes. Er kommt auch, um uns zu erretten von den Sünden. Aber wenn Jesus dann kommt, Das zweite Mal kommt er nicht nur, um uns von den Sünden zu erretten, denn das tut er jetzt bereits, indem er uns verändert, sondern er kommt, um seinen Lohn zu bringen. Er kommt, um seinen Lohn zu bringen und uns von was zu erretten? Nun, wenn dort steht in Offenbarung 14, dass diese Botschaft zu allen Völkersprachen und Nationen geht, dann müssen wir auch schauen, dass der Feind eine Gegenbotschaft hat. Und dies ist in Offenbarung 13, wenn wir dort ab Vers 7 lesen. Und hier geht es um das erste Tier, dort steht, und es wurde ihm gegeben, also dem ersten Tier, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Interessant, weil wir sollen ja auch überwinden, aber hier sollen wir, wenn wir Gott treu sind, überwunden werden. Und es wurde ihm was? Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Also hier kommt eine andere Botschaft für jedes Volk, jede Sprache und jede Nation, denn es steht dann weitergeschrieben, Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Also eine andere Anbetung, wie in Offenbarung 14, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das heißt, die eigentlich Jesus Christus nicht angenommen haben, die seine frohe Botschaft in Wahrheit nicht angenommen haben. Es können sogar Menschen sein, die sagen, Herr, Herr, ich habe in deinem Namen das und das und jenes gemacht, aber sie haben in Wahrheit ihn nicht angenommen, weil sie nicht seinem Charakter gefolgt sind. Weil in Offenbarung 14 geht es auch um die den Namen Gottes auf ihre Stirn haben. Und weiter steht geschrieben, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von was? Von Grundlegung der Welt an. Von Grundlegung der Welt an war also das schon beschlossen, dass Jesus kommen sollte, dass er für uns sterben sollte. Die gute Nachricht gab es von Grundlegung der Welt an. Das Evangelium gab es von Grundlegung der Welt an. Dann heißt es weiter, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Aussagen und der Glaube der Heiligen. Das ist Vers 10, das habe ich vergessen zu sagen, genau. Wir hatten es Vers 7, 8, das ist Vers 10. Vers 9 war jetzt hier nicht so wichtig im Kontext. Aber wir sehen hier sind Menschen, die standhaft ausharren, die das Evangelium kennen und daran festhalten, das wahre Evangelium, das von Grundlegung der Welt an gepredigt wurde. Es gibt ein wahres Evangelium und ein verdrehtes Evangelium, das in alle Welt, zu allen Völkern, Sprachen und Nationen geht. Und das ist von Grundlegung der Welt an so. Das hat schon im Himmelreich angefangen, als der Feind angefangen hat, Gott in Frage zu stellen. Gott in Frage zu stellen, seine Gerechtigkeit in Frage zu stellen, seine Liebe in Frage zu stellen, bedeutet, ein anderes Evangelium zu predigen, eine Verwirrung zu bringen. Babylon bringt Verwirrung. Wir wissen, dass es in dieser Zeit, in Offenbarung 13, darum auch geht, dass ein Todesdekret kommt für die Menschen, die dem wahren Evangelium folgen, die nicht der falschen Anbetung folgen, die nicht dem falschen Evangelium folgen, die nicht der Täuschung folgen. Deshalb kommt Jesus auch, um uns zu retten von diesem Todesdekret. Weil die, wo unter seinem Schutz sind, denen wird nichts geschehen. Ne? Aber würde Jesus nicht kommen, würde die Zeit nicht verkürzt werden, wie es heißt, ne? Dann hätten wir keine Chance sozusagen. Aber durch seinen Schutz, so wie damals auch die Israeliten geschützt wurden, sind wir unter seiner Gnade und können dankbar dafür sein. Von Grundlegung der Welt an gab es ein Evangelium. Und wie ich schon gesagt habe, sollte es verdreht werden. Der Feind fing es im Himmel an, dann fing er weiter an auf der Erde ist immer mehr zu verdrehen. Und Ellen White sagt, wir sollen uns eigentlich gar nicht wundern, dass solche Dinge heute geschehen, dass so viele Verwirrung überall ist. Und trotzdem sagt Paulus in Galater 1, Vers 6, mich wundert, sagt er. Mich wundert, sagt Paulus. Galater 1, 6 bis 8. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren, die uns zu verwirren versuchen und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Verwirrung, Babylon, Verdrehung. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, der geht den Weg des Fluches sozusagen. Der geht nicht den Weg des Segens, weil nur das wahre Evangelium bringt uns zu Christus, das falsche Evangelium, wo verdreht ist, wo so ähnlich ist, Wahrheit mit Lüge vermischt, bringt einen Fluch und täuscht uns. Und vor dieser Täuschung will uns Gott bewahren. Deswegen gibt er uns ja eine Offenbarung von dem, was geschehen soll, damit wir wissen, was geschieht, damit wir nicht getäuscht werden. Aber wenn wir die Offenbarung nicht studieren, werden wir es nicht verstehen können. Und der Feind tut immer mit kleinen Mitteln arbeiten, kleine Dinge verdrehen. So hat er es am Anfang auch gemacht. Sollte Gott wirklich so gesagt haben, es ist eine Kleinigkeit da, eine Kleinigkeit da. Von Grundlegung der Welt an verdreht er das Evangelium Jesu. Nun, Ellen White schreibt dazu, die unter dem Symbol eines fliegenden Engels dargestellte Botschaft ist die zeitlos gültige, frohe Botschaft. Das heißt, es ist an sich nichts Neues, es ist nur eine gegenwärtige Wahrheit, die verkündigt werden soll. Aber das Prinzip ist schon immer dasselbe gewesen. Hier steht dann weiter, die schon unseren Ureltern im Paradies gegeben worden war. Es ist die zeitlos gültige frohe Botschaft, die schon unseren Ureltern im Paradies gegeben worden war. Und zwar wie? Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Das war eine Verheißung, eine gute Botschaft, dass es einen Weg zurück gibt. Die gute Botschaft, dass Jesus kommen sollte, ne? Und wir haben heute die Botschaft, dass Jesus wiederkommen soll. Weiter schreibt sie, in diesen Versen begegnet uns die erste Zusage, dass einer kommen sollte, der Satan den scheinbaren Sieg über die Menschen aus der Hand reißen würde. Den scheinbaren Sieg. In Christus würde diese Verheißung Wirklichkeit. Wir haben vorher auch in der Lektion auch, hätten wir eigentlich noch gehabt, diese 70 Wochen, ne? Die sich erfüllt haben, eine Verheißung, die sich erfüllt haben. Das heißt, immer wurde wieder auf den Messias hingewiesen. Immer wieder wurde diese gute Botschaft verheißen, dass Jesus kommen sollte. Und das machen wir heute auch wieder. Immer wieder die Botschaft, dass Jesus wiederkommen wird. Wenn wir es nicht nochmal wiederholen, wer verkündigt dann die Botschaft? Und wer wird dem glauben, wenn es keine Verkündigung gibt? Der Satan den scheinbaren Sieg über die Menschen aus der Hand reißen würde, in Christus wurde die Verheißung Wirklichkeit, indem er Gottes Wesen widerspiegelte, wurde für uns Menschen beides sichtbar. Jetzt genau aufpassen. Die Forderung des Gesetzes, aber auch das Angebot der Erlösung. So verkündigt auch der Engel, der das ewige Evangelium in die Welt trägt, gleichzeitig das Gesetz, denn das Evangelium von der Erlösung führt den Menschen letztendlich wohin? Zum Gehorsam dem gegenüber, der ihn erlöst hat. Und dadurch wird der Charakter des Menschen nach dem Bild Gottes gestaltet. Das bedeutet, wir können das Gesetz nicht von dieser Erlösung in Jesus Christus trennen. Warum nicht? Stellt euch mal vor, ich sage, ich nehme Jesus an und tue euch eine Lüge predigen. Ne? Gehe ich den Weg der Erlösung, indem ich euch eine Lüge predige? Nein, ich lüge, ich sündige und dann trete ich Jesus sein Opfer mit Füßen, so wie es in Hebräer 10 steht. Und das bringt mich also vom Weg der Erlösung weg. Das heißt, ich folge Jesus gar nicht nach, wenn ich dann rebellisch bin. Das heißt, wenn ich bei der Rebellion bleibe. In der Apostelgeschichte 5, 32 haben wir dazu einen interessanten Text, der uns darauf hinweist, dass Gehorsam wichtig ist und in welchem Sinne. Hier steht, und wir sind seine Zeugen. Das heißt, wir geben Zeugnis von ihm oder auch die Apostel damals, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott wem gegeben hat, denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Warum? Weil der Heilige Geist uns von Sünde überführt. Und sobald er uns überführt und wir darauf hören, dann hören wir auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wenn wir aber darauf nicht hören wollen, dann stehen wir in Rebellion und folgen Christus gar nicht. Wir können ihm nicht folgen, weil wir es gar nicht dazu bereit sind. Unser Herz ist nicht offen. Deshalb ist es wichtig, auf die Stimme des Geistes zu hören, der uns überführt von Sünde. Und das bringt uns zur Nachfolge, bringt uns dazu, Nachfolger zu sein. Und dadurch, ne, nehmen wir die Erlösung Jesu Christi an, indem wir unsere Sünden bekennen und seine Gerechtigkeit dadurch bekommen, dass wir sie bekennen, dass wir ehrlich sind und seine Erlösung damit annehmen. Das heißt, die Erlösung anzunehmen bedeutet auch, die Sünden zu bekennen. Ne? Und es ist ein Teil. Das heißt, ich bin erlöst, ne, durch Jesus Christus, aber um in der Erlösung zu bleiben, muss ich immer wieder meine Sünden auch ihm geben. Sonst würde ich ja in meinen Sünden bleiben und würde den Anwalt nicht sein Werk auch annehmen. Nun, weiter haben wir noch andere Texte, die uns auch Folgendes zeigen, weil es ist ja so, seit dem Anfang, wo dann die Sünde kam, wurde uns ja was verwehrt. Ne? Es wurde uns was verwehrt, und zwar Folgendes, das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 24. Dort steht, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das heißt, jetzt sind hier die Engel, die bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Wir haben keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens. Dem Mensch wurde es verwehrt, weil er gesündigt hatte. Jetzt haben wir einen Gegentext in Offenbarung 22, 14, der sagt, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das heißt, die eigentlich Werke in Jesus tun. Das heißt, die Werke, die Jesus für uns vorbereitet hat, wie es in Epheser steht, nicht unsere eigenen Werke, sondern diese Werke sollen ein Teil von uns werden. Und in den anderen Übersetzungen steht ja dann meistens auch dann, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Und die Kleider gewaschen haben wir wie? Indem wir unsere Sünden übergeben. Und er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, sein Geschenk an uns. Jedes Mal, wenn wir unsere Sünden bekennen. Deswegen sagt Ellen White, dass mit dem Gericht, ne, dass die Forderung des Gesetzes auch, aber auch das Angebot der Erlösung, ne, beides Gottes Wege widerspiegelt. Beides gehört zusammen. Die Gerechtigkeit Gottes können wir nicht von seiner Liebe trennen. Die gehört zusammen. Gott kann nicht von seinem Weg der Gerechtigkeit gehen Denn es ist gleichzeitig Gerechtigkeit und Liebe. Wir als Menschen, wir trennen das immer, Gerechtigkeit von Liebe und von Gnade, aber Gott ist alles in einem. Wenn er gerecht ist, ist er gnädig. Wenn er Liebe ist, ist er gnädig und ist auch gerecht zugleich. Gott trennt das nicht, deshalb ist es wichtig, dass es zusammenbleibt. Nun, Jesus Opfer ist der Weg zurück und er macht einen Mittlerdienst jetzt im himmlischen Heiligtum. Das heißt, Jesus starb am Kreuz, aber das ist nicht zu Ende am Kreuz. Das ist der Weg zurück und als Mittler tritt er für uns ein. Wenn er nicht als Mittler eintreten würde, würde uns auch nichts bringen. Deswegen tritt er heute ein bis zum Schluss, bis jeder Fall geklärt ist. Deswegen die Zeit des Gerichts. Die Zeit jetzt, wo ja alles entschieden wird, bis er seinen Lohn mitbringt. Genau, die Gerechtigkeit des Menschen wurde also zerstört, ne, durch die Sünde, welches uns von Gott trennt, ne, aber die Feindschaft, die er setzte, hat uns etwas versprochen. Den Erlöser, der kommen sollte. Und als erstens ist die erste gute Nachricht also, dass er Feindschaft setzte. Das ist die erste gute Nachricht, ne, in der Reihenfolge, wenn wir schauen. Und die zweite gute Nachricht, dass er dann gekommen ist. Ne. Die dritte, dass er am Kreuz siegte. Die vierte ist, dass er uns den Heiligen Geist gibt, uns geschickt hat, der uns sozusagen uns verändert, uns erlöst in der Heiligung. Ohne Heiligung, heißt es in Hebräer 12, werden wir den Herrn Jesus nicht sehen. Deswegen brauchen wir die Heiligung. Wir können also nicht so bleiben, wie wir sind. Wir werden verändert. Und das ist Gnade, verändert zu werden durch den Heiligen Geist. Und fünftens, unsere Botschaft, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder, ist die gute Nachricht, die gegenwärtige Botschaft ist, dass Jesus wiederkommt, dass es zwar Anfechtungen gibt, dass es zwar Lüge gibt, dass es ein falsches Evangelium gibt, aber dass es gleichzeitig ein wahres Evangelium gibt, wo dazu führt, dass wir ein ewiges Leben haben, deswegen ein ewiges Evangelium. Und schon damals wurde das Evangelium gepredigt. Und was war die gegenwärtige Botschaft bei den Jüngern? Was hat Jesus aufgetragen? Matthäus 28 natürlich. Das ist die Botschaft, die auch uns heute noch gilt und die auch dem entspricht, was in Offenbarung 14 steht. So geht nun hin und macht zu Jüngern wie viel? Alle Völker, alle Sprachen, Nationen, Stämme und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und was? Und lehrt sie alles halten, die Lehre Jesu Christi bewahren. Kein falsches Evangelium, sondern das wahre. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Bis ans Ende der Weltzeit wird er uns da begleiten. Auch wenn Verwirrung kommt, ist Jesus bei uns. Weiter schreibt Ellen White an anderer Stelle, die Verkündigung des Gerichts ist eine Ankündigung der nahen Wiederkunft Christi. Und diese Verkündigung wird das ewige Evangelium genannt. Das ist interessant. Die Verkündigung des Gerichts ist eine Ankündigung der nahen Wiederkunft Christi. Das Gericht soll uns keine Angst machen an sich. Warum nicht? Wer bei Jesus ist, kommt nicht ins Gericht, sondern wurde erlöst. Aber dieses Gericht zeigt gleichzeitig, Jesus kommt wieder. Da steht ja, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und Gericht bedeutet was? Wieder alles in Ordnung zu bringen eigentlich. So ist also die Predigt von der Wiederkunft Christi und die Ankündigung ihrer Nähe ein wesentlicher Teil der Evangeliumsbotschaft. Das heißt, es ist nicht das ganze Evangelium, aber es ist ein Teil davon, es gehört dazu.
Weiter schreibt sie, vor dem Fall Jerusalems erklärte Paulus getrieben vom Heiligen Geist, dass das Evangelium gepredigt ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist. So muss auch vor der Wiederkunft Christi das Evangelium allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern gepredigt werden. Gott hat einen Tag gesetzt, schreibt sie dann, an welchem er richten will den Erdkreis. Und Christus teilte uns den Anbruch dieser Zeit mit. Jetzt, wie teilt er es mit? Er sagte nicht, dass die ganze Welt bekehrt werden würde, sondern nur, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das heißt, das ist das, wo Jesus uns mitteilt, ne, wann das Ende kommt, nämlich wenn das Evangelium in alle Welt gepredigt wird. Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. Das heißt, dadurch, dass wir das Evangelium den Menschen bringen, beschleunigen wir seine Wiederkunft. Wir tun einen Teil dazu, denn wenn das Evangelium zu allen Menschen kommt, dann kann er wiederkommen. Jeder muss gewarnt sein. Jeder muss diese Botschaft verstehen. Das heißt, deswegen heißt es in 2. Petrus 3, Vers 12, sagt sie hier, wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen. Und schreibt sie noch weiter. Hätte die Gemeinde Christi das sie aufgetragene Werk nach seinem Willen ausgeführt, dann würde die Welt längst gewarnt worden sein. Und der Herr wäre mit großer Kraft und Herrlichkeit schon auf diese Erde gekommen. So wie damals das Volk 40 Jahre durch die Wüste gehen musste und nicht ins Land, ins verheißene Land gekommen ist, so auch heute wäre es möglich gewesen, aber wir sind froh, dass wir ein Teil noch davon sein dürfen, dass wir Gnade haben dürfen und diese Botschaft verkündigen dürfen. Und wir haben trotzdem immer wieder, seit Ewigkeiten, immer wieder diese Kämpfe. Und deshalb warnte uns Jesus in Matthäus 24, 11. Er warnte uns. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Viele falsche Botschaften. Und wir wissen das, dass es im ersten Jahrhundert damals auch anfing. Ne? Im ersten Jahrhundert wurde die Botschaft, die so wunderbar von den Jüngern gepredigt wurde, immer mehr verdunkelt durch die Traditionen. Hölle, Kindertaufe, Ablasshandel, Marienverehrung, was alles das anstelle des Wortes Gottes, ne, kam, durch verschiedene Gedanken, die die Menschen einfach vermischt haben. Und trotzdem gab es immer Menschen, die an dem Wort festgehalten haben. Wir wissen, da waren die Waldenser, da war Jan Hus, Luther, welche für die Wahrheit in der Schrift eingetreten sind. Und so wurde auch immer, obwohl da Finsternis war, gab es immer Licht durch die Wahrheit Gottes in diesen Zeiten. Und es ging dann so weit bis zum 18. Jahrhundert, wo dann diese Wunde, 1798, auf das Papsttum kam und dann auf einmal Offenbarung und Daniel verstanden wurden danach. Wo sie dann der Protestantismus dann gewachsen ist und sie verstanden bestimmte Lehren auf einmal, Lehren, die verdunkelt wurden, ne? Lehren, die wichtig sind für uns heute und die wiederhergestellt werden sollen. Nun, jetzt ganz kurz hier gucken, genau, wir haben einen Text in Jesaja 58, 12, den ich sehr interessant fand. Vielleicht kennt ihr den Text, aber vielleicht in dieser Verbindung, wie ich es jetzt noch vielleicht hier erklären möchte, vielleicht habt ihr das noch nicht ganz so betrachtet, weiß ich nicht, werden wir sehen. Und hier steht in Jesaja 58, 12, und die, aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Und hier geht es um eine Wiederherstellung, natürlich auch von Jerusalem, aber gleichzeitig zeigt es ja auch Jerusalem die Botschaft Jesu. Jerusalem ist der Tempel, der Jesus repräsentiert eigentlich. Ne? Jesus sagte ja, ihr werdet diesen Tempel abreißen. Sie meinten, es wäre Jerusalem. Und es geht um die Botschaft Jesu Christi, die wiederhergestellt werden sollte. Und jetzt war es ja interessant, dass ja in dieser Zeit Heiligtum studiert wurde, ne? Bis 1844 und viele andere Dinge, Daniel, Offenbarung. Und sie haben alles hingegeben. Und wir wissen in Offenbarung 10, 9 bis 11 steht dann, und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein, und er sprach mir, nimm es, iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß wie Honig. Und wir wissen, was das für eine Botschaft ist, ne? Aber das Volk damals, das war so überzeugt, dass Jesus wiederkommen sollte, ne? In dieser Zeit. Sie waren im Irrtum zwar mit dem Datum, aber sie haben alles gegeben. Sie haben sich verändern lassen durch Gott und haben für die Botschaft alles gegeben. So sollen wir auch in der Endzeit wirklich alles geben für die Botschaft. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, das Büchlein, das kleine Büchlein, das nicht verstanden wurde, das Büchlein von Daniel, das studiert wurde auf einmal und jetzt sie verstanden haben, was dort steht. Und der Engel es auch immer wieder Daniel erklärt hatte, der es auch nicht verstanden hatte. Und so haben sie diese Botschaft studiert, aß es auf und es war in meinem Mund süß wie Honig, wo sie diese Wahrheiten verstanden haben. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Warum? Weil Jesus nicht gekommen ist. Sie waren enttäuscht einfach. Und ich glaube, auch wir können durch Enttäuschung in unserer Zeit gehen. Und selbst wenn wir durch diese Enttäuschung gehen, auch wie die Jünger damals, die Enttäuschung hatten, dachten, Jesus ist jetzt gestorben, ne, so können wir auch Dinge denken und glauben, die müssten sich so und so erfüllen, aber wir müssen an dem Wort Gottes festhalten und schauen, was sagt das Wort Gottes, und tiefer studieren. Und so wie Jesus dann den Jüngern eine Bibelstunde gab in dieser Zeit, gab er auch theoretischerweise auch 1844 nochmal eine Bibelstunde durch den Heiligen Geist. Und dann heißt es in Offenbarung 10, Vers 11, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Nochmals weissagen. Diese Zeit war die Zeit, wo man Gerichtsbotschaft verstanden hat, wo man das himmlische Heiligtum verstanden hat und die Botschaft über den Sabbat verstanden hat. Und die Breschen sollten ja wieder, ne, die sollen wieder, wie stand das hier, Entschuldigung, der die Breschen vermaut und die Straßen wieder herrschte, damit man dort wohnen kann. Das war Jesaja 58, 12. Jetzt lesen wir mal Jesaja 58, 13 gleich danach. Denn das fand ich sehr interessant in dem Hinblick, dass die Botschaft wiederhergestellt wurde. Wir wussten ja, Baptisten haben bestimmte Botschaften verstanden, ne, die Taufe und viele andere. Die Siebenten-Tags-Adventisten haben das alles zusammengenommen, diese ganzen Lehren, die Wahrheiten der Bibel, die zusammengestellt wurden, ne, auch das, was Luther gesagt hat, das Gute behalte, ne, davon. Aber der Sabbat war noch nicht ganz so klar. Und auch die anderen Sachen. Und jetzt steht hier, nachdem dort steht, dass es wieder hergestellt werden soll, in Jesaja 58, 13, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag tust, das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge erledigst, also gib mir die Ehre, und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Der Sabbat soll einen Segen bringen Und zwar ist es so, Ellen White beschreibt es so, dass wer den Sabbat hält, auch die anderen Gebote halten will. Er führt dazu, weil man an den Schöpfer denkt, weil man nicht mehr seine eigenen Wege geht, am Sabbat erinnert man sich, dass man die Wege des Herrn noch mehr gehen soll. Und das soll uns dazu führen, dass wir auch während der Woche das tun. Ne? Aber es war der Sabbat, der wiederhergestellt wurde nach 1844 und dazu führte, dass man auch alle anderen Lehren auch annimmt. Das ist eine Verbindung, weil wir dann zum Schöpfer zurückkommen und dadurch wird auch alles andere wieder zustande. Es ist ein Teil davon. Ein Teil von Gerichtsbotschaft, ein Teil von Evangelium. Aber wir wissen natürlich, dass der Sabbat alleine uns nicht viel bringt. Ohne Jesus Christus würde es nichts bringen. Aber wenn wir auf Jesus dabei schauen, dann bringt es sehr wohl sehr viel. Dann schreibt Ellen White zu dieser Zeit. Ellen White schreibt, Engel Gottes begleiteten William Miller in seiner Mission und er war fest und unerschrocken und verkündigte ohne Furcht die ihm anvertraute Botschaft. Eine Welt, die sich in Bosheit befand und eine kalte weltliche Kirche genügen, um all seine Kräfte in Tätigkeit zu setzen und ihn zu veranlassen, Arbeit, Entbehrung und Leiden mit Freuden zu ertragen. Das heißt, er hat sogar wie Paulus dafür gelitten, um das Evangelium den Menschen zu bringen. Obgleich ihm von bekenntlichen Christen sowie der Welt Widerstand geleistet und er von Satan und seinen Engeln bekämpft wurde, hielt er nicht inne, das ewige Evangelium zu verkündigen. Überall, wo er eingeladen wurde, indem er weit und breit den Ruf ertönen ließ, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Das war die Botschaft von William Miller in dieser Zeit schon. Das war die Botschaft, die angefangen hat, dort in alle Welt gehen zu sollen. Schon damals sollte diese Botschaft verkündigt werden, denn die Zeit des Gerichts war erst jetzt gekommen, 1844, wo Jesus für uns auch im Allerheiligsten nochmal eintritt und jeden Fall anschaut in den himmlischen Büchern, die, wo im Buch des Lebens geschrieben steht, wie es in Offenbarung 22 steht und nicht in, oder 20, 21 und nicht in dem anderen Buch. Ne? Und das sollte auch unsere Botschaft sein für die Menschen. In Petrus, 1. Petrus 1, 25. Lesen wir mal, was dort steht. Es ist nichts Neues eigentlich unter der Sonne, aber wir müssen das, was wir kennen, nochmal und nochmal wiederholen. In 1. Petrus 1, 25 steht, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das heißt, alles, was jetzt davor gewesen ist, in den Versen davor, ist das Wort, das uns als Evangelium verkündigt worden ist. Und dort steht dann ab Vers 18 bis 23, in 1. Petrus 1, 18 bis 23, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war was? Zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, wie wir vorher gesehen haben, seit Grundlegung der Welt, seit Gott entschieden hat, dass er für uns sterben würde. Aber wurde offenbar gemacht, wann? In den letzten Zeiten, um euretwillen, um unseretwillen, wurde es offenbar, als Christus am Kreuz starb, wurde es erst offenbar. Vorher hat er die Entscheidung getroffen, vor Grundlegung der Welt, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer was? Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Unser Glaube und unsere Hoffnung ist auf ihn, weil er uns ewiges Leben versprochen hat, deswegen ein ewiges Evangelium. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch was? Durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. So liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid was? Wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen. Durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. Durch dieses Wort. Und das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt wird, steht dann im Vers 25. Das ist das Wort des Evangeliums für alle Zeiten. Und Paulus sagt in 1. Korinther 9,16, findet diesen Text wirklich sehr hart, aber gleichzeitig wahr. 1. Korinther 9,16, dort steht, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin was? Denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Es ist eine Verpflichtung für uns. Warum? Weil Jesus schon alles getan hat für uns. Und wenn wir ein Licht sein wollen, können wir nicht unter einem Scheffel sein, können uns nicht verstecken, sondern sollen ohne Angst diese Botschaft verkündigen, der ganzen Welt, so wie auch Miller keine Angst hatte schon in seiner Zeit. Der Feind versucht uns, Angst einzujagen und zu sagen, nein, diese Botschaft ist eine Botschaft der Angst, die dürft ihr nicht verkündigen, diese Botschaft der drei Engel. Aber Gott sagt uns, wehe uns, wenn wir es nicht tun, wenn wir das Licht, das wir haben, nicht weitergeben. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dran festzuhalten und dass wir füreinander beten, dass wir dran festhalten, weil der Feind schläft nicht. Aber Jesus kommt bald wieder. Und Jesus hat am Kreuz gesiegt. Wir danken ihm vom Herzen dafür. Amen.